Totensonntag. Wir gedenken heute der Verstorbenen in unseren Familien, in der Gemeinde und darüber hinaus. Wir wollen uns auch erinnern an die Menschen, die im Namen unseres Volkes bis 1945 umgebracht wurden. Der Text, den wir lesen, stellt Fragen zu Schuld, Sühne und Vergebung. Ein fiktives Gespräch zwischen Jochen Klepper und Adolf Hitler.
Jochen Klepper, geboren am 22. März 1903 in Beuthen an der Oder. Gestorben durch Selbstmord am 10. Dezember 1942 in Berlin. Adolf Hitler, geboren am 20. April 1889 in Braunau, Österreich. Gestorben durch Selbstmord am 30. April 1945 in Berlin. Es war kein Wind zu spüren, aber staubige Wolken zogen über einen breiten Sandweg, wurden mal hier, mal dort gezwirbelt und brachen urplötzlich in sich zusammen. In unregelmäßigen Abständen wiederholte sich dieses Spiel unter einem Himmel, der stahlblau und ohne Wolken war und, sehr sonderbar, auch ohne Sonne. Aber es war hell wie an einem warmen Sommertag. Eine merkwürdige Stille lag über allem, keine friedliche, andächtige, sondern eine lastende, unwirkliche Einsamkeit, in der nicht einmal die Stimme eines Vogels zu hören war. Wieder erhob sich eine Staubwolke, und als sie sich gelegt hatte, tauchte eine Gestalt auf, ein Mensch. Gebeugt war dieses Wesen, stark gebeugt, stützte sich auf einen Gehstock, hinter dem Rücken einer Hand, die stark zitterte. Es war ein alter Mann, der oft stehen blieb, um neue Kraft zu schöpfen. Er trug eine abgetragene, graue Uniform, die sicherlich bessere Zeiten gesehen hatte. Sein Gesicht war undeutlich zu erkennen. Nur ein kurzer Chaplinbart stach unter der runden Schirmmütze hervor. Alles an ihm machte einen mitgenommenen, bedürftigen Eindruck. Langsam und leicht humpelnd setzte er ein Bein vor das andere in Schuhen, die mit einer dicken Staubschicht bedeckt waren. Urplötzlich blieb der Alte stehen, als hätte ihn etwas festgehalten, ja zurückgerissen vor einem Abgrund. Gesang. Er hörte Gesang. Nach kurzem Lauschen gab sich der Alte einen Ruck. Beflügelt schlurften seine ausgetretenen Schuhe geschwinder über die unzähligen Steine des Weges und sein Handstock stakte einen schnelleren Rhythmus als eben noch. Tatsächlich, jemand saß am Wegesrand, gekleidet in ein lehmfarbenes, grobes Gewand, saß im Staub des Weges, denn es gab nichts, auf das er sich hätte setzen können. Saß in dieser trostlosen Landschaft ohne Bäume, Sträucher und Gräser. Saß dort und sang in die gespenstische Totenstille hinein. Nicht laut, es war eher ein Summen mit Worten. Der alte Mann mit dem Stock schüttelte sich, als liefe ihm ein Schauer den Rücken hinunter. Er ging näher heran, um besser verstehen zu können, beugte sich, soweit es ihm möglich war, hinunter zu der Männerstimme und er hörte:
Der du allein der Ewige heißt und Anfang, Ziel und Mitte weißt, im Fluge unserer Zeiten bleib du uns ledig zugewandt und führe uns an deine Hand, damit wir sicher schreiten. vor langer Zeit gedichtet. Es handelt von Gott.
Von Gott? Etwa auch noch von diesem Jesus?
Ja, Gott ist gemeint und auch sein Sohn Jesus.
Dieser Jude?
Was hast du gegen Juden?
Juden.
Ich habe sie verfolgt, diese Weltverschwörer, und wo es nur ging, ausgerottet. Leider habe ich es nicht ganz geschafft. Wenn ich es gekonnt hätte, wäre dieser Jesus auch dabei gewesen.
Wer bist du denn?
Ich bin der Führer des Deutschen Reiches.
Der Führer? Dann bist du die Ursache, dass ich keinen Ausweg mehr sah in meinem Leben, auch meine Frau nicht und unsere Tochter.
Ich? Was ist denn meinetwegen mit euch geschehen?
Wir haben uns das Leben genommen, damals in Berlin.
Schau an, ich auch. Zusammen mit meiner Frau Eva.
Da haben wir ja etwas gemeinsam. Unser Lebensende.
Die Erinnerung an diese Tat schien den Uniformierten nicht weiter zu berühren.
Ich weiß deinen Namen noch nicht.
Ich heiße Klepper, Jochen Klepper. Ich habe Romane und Gedichte geschrieben.
Jochen Klepper? Nein, von dir habe ich noch nie gehört.
Du hast viele Millionen Menschen nicht gehört in den Lagern und an den Selektionsrampen. All ihr Schreien und Weinen, alle ihre lauten und leisen Gebete drangen nicht an dein Ohr. Ein einziges Wort von dir hätte genügt und alle hätten gerettet werden können. Aber in deiner Mordlust hast du sie weiter leiden und töten lassen. Kannst du damit leben?
Ich lebe ja nicht mehr.
Stimmt, du hast recht, ich ja auch nicht.
Wenn du schon von Schuld sprichst, die hat doch das deutsche Volk. Es hatte mich ja gewählt. Sollen doch die Überlebenden damit fertig werden?
Es ist natürlich einfach, von der eigenen Verantwortung abzulenken oder sie ganz zu leugnen. Nun sage mir, woher willst du wissen, dass nicht auch hier deine persönliche Schuld wie ein Schatten bei dir ist?
Schau dich um. Siehst du hier einen Schatten? Es gibt hier keinen. Erst recht keinen Schatten der Schuld. Bei dir nicht und bei mir nicht.
Der Sänger starrte geradeaus und schwieg.
Wenn ich die christliche Lehre richtig verstanden habe, ist dein Jesus doch nur für die Schuld der Lebenden gestorben. Hörst du? Für die Lebenden auf der Erde. Schon deswegen hat der Tod deines sogenannten Erlösers für mich hier keine Bedeutung. Ganz abgesehen davon, dass er ein Jude war. Na, was sagst du jetzt?
Der Mann, der gesungen hatte, blickte eine Weile auf den Boden und sagte:
Darüber muss ich erst mal nachdenken.
Er legte die Hände vors Gesicht, neigte sein Haupt und fiel in tiefes Schweigen. Bald aber wurde die Stille dem uniformierten Mann zu lang und er sagte:
Eins verstehe ich nicht. Warum hast du dir das Leben genommen? Und deine Familie auch. Du bist doch Deutscher, oder nicht?
Ja, ich bin Deutscher. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch eine Rolle spielt. Aber meine Frau war Jüdin.
Ach, das wusste ich nicht. Und? Hast du sie geliebt?
Ja, ich habe sie sehr geliebt und unsere Tochter auch. Eine ist zum Glück nach England. Und du, hast du deine Frau geliebt?
Nach kurzem Schweigen zuckte der uniformierte Alte die Schultern.
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich sie geliebt habe oder sie mich. Es ist zu lange her, ich habe es vergessen.
Lass uns ein Stück des Weges gehen.
Der Sänger erhob sich mühsam aus dem Staub.
Dein Lied vorhin war sehr schön. Irgendwie musste ich dabei an meine Mutter denken. Kannst du mir noch eine andere Strophe vorsingen?
Da alles, was der Mensch beginnt, vor seinen Augen noch zerrinnt, sei du selbst der Vollender. Die Jahre, die du uns geschenkt, wenn deine Güte uns nicht lenkt, veralten wie Gewänder.
Alte Gewänder?
Der Führer schaute an sich herunter.
Ja, sie sind älter geworden, so wie ich, und es stimmt, zerronnen ist alles. Alles ist zerronnen. Ich habe leider keine Zeit mehr gehabt, mein Werk zu vollenden.
Dafür hat Gott den Traum seines Volkes erfüllt und er hat dich dazu benutzt.
Mich? Benutzt?
Ja, denkst du, ohne dich wäre der Staat Israel entstanden? Aus Tod ist Leben geworden, aus seinem Hass der Liebe der Juden zu ihrer alten und neuen Heimat.
Der Mann, der sich Führer nannte, schwieg, aber tiefer Ärger feuchte sein Gesicht. So schritten sie langsam voran auf dem Weg, der sich im Dunst der Ferne verlor. Der Sänger rechts, der Alte mit dem Stock links. Nach einer Weile wurden beidseits des Weges dunkle, wogende Felder sichtbar. Als die Männer näher kamen, erkannten sie unzählige, ausgemergelte Menschen, die eng beieinander standen. Viele ergriffen die Hände des Sängers, berührten sein Gewand und ein Sprechgesang war zu hören. Wir sprechen gemeinsam.
Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht.
Was sind das für Leute?
Das sind die, die gelitten haben in den Vernichtungs- und Arbeitslagern.
So viele sind es. Und warum sprechen Sie diese Worte?
Sie kennen mich. Es ist eins meiner Gedichte.
Und die glauben alle an deinen Gott?
Das weiß ich nicht. Sicherlich werden viele an ihm verzweifelt, ja, von ihm abgefallen sein in ihrem Leid. Ich staune, dass hier die Juden vom Sohn Gottes sprechen, von dem sie früher nichts wissen wollten. Es ist ein unbegreifliches Wunder, das mir große Freude bereitet.
Ja, unbegreiflich. Genauso unbegreiflich, was die da von dem Sünder sagen. Angenommen, also wirklich nur angenommen, ich wäre ein Sünder. Ja, vielleicht sogar ein tausendfacher Mörder und würde an deinen Gott oder an diesen Jesus glauben. Würde der mir das alles vergeben? So, als wenn jemand eine beschriebene Tafel abwischt?
Weißt du, Gott ist unendlich barmherzig. Deswegen glaube ich, dass er auch dem bösesten Menschen vergeben würde, wenn dieser seine Taten von Herzen bereut. Doch ich bin nicht Gott. Wie er letztendlich handelt, kann ich dir nicht sagen.
Habe ich dich richtig verstanden? Hätte ich 1945 an diesen Jesus geglaubt und wie du sagst, alles Böse bereut, was auch immer das sein mag, dann hätte dein Gott mir alles vergeben und ich würde jetzt nicht ins Gericht kommen, wie die Leute da eben gesungen haben?
Ja, das könnte ich mir vorstellen.
Nun sage mir, siehst du hier ein Gericht? Na? Also ich sehe keins. Aber es müsste eines da sein, jedenfalls für mich, weil ich nicht an deinen Gott geglaubt habe.
Glaube mir, Gott richtet, auch wenn du jetzt kein Gericht siehst.
Und ich sage, wenn es hier kein Gericht gibt, haben uns deine Sänger gerade ein Lügenlied vorgesungen. Damit ist bewiesen, dass dieser Gott eine einzige Unwahrheit ist.
Nein, die Wahrheit ist allein Gott selbst.
Wie kann einer Wahrheit sein? Wenn du wenigstens einmal zugeben würdest, dass dein Gott nur ein menschliches Hirngespinst ist.
Wütend stapfte er mit seinem Stock an den Menschenreihen entlang.
Alles Irrsinn. Alles Irrsinn. Nichts als Irrsinn.
Die hageren, grauen Gestalten streckten ihm ihre Hände entgegen. Als aber der Alte sie zornig wegschlug, fielen diese Menschen um, wie vom Blitz getroffen.
Warum tun sie das? Warum fallen die um? Als hätte ich sie getötet.
Erschrocken umkrampfte seine Rechte den Stock, so dass die Knöchel weiß hervortraten.
Weißt du, sie haben eben gespürt, dass deine Hände ohne Liebe sind.
Der Alte riss seine Linke hastig hinter den Rücken, als hätte er Aussätzige berührt. Starr geradeaus blickend humpelte er eilig an der schweigenden Menge vorbei, blieb aber plötzlich stehen. Als wolle er vermeiden, dass es wie eine Flucht aussähe, schaute er auf die Kittelnummer einer zerlumpten Greisin und rief:
Hey du, 4107, wer bist du?
Ich heiße Sarah Rosenheim und bin ein Ebenbild Gottes.
So, so, ein Ebenbild, sagst du. Das muss aber ein armer alter Gott sein. Und ihr anderen alle, was ist mit euch?
Wir auch, wir sind auch alle Ebenbilder Gottes. Bist du nicht auch eins?
Was, ich? Ein Ebenbild Gottes? Welch ein totaler Unsinn.
Ich bin aber kein Unsinn. Unsinnig ist allein mein Lied. Höre, alter Mann, höre das Lied, das ich seit Jahren singe.
Gebt mir ein Trauerkleid und ein Tuch für meine Tränen. Stützt mich in diese Zeit beim Fragen und sich Sehnen. Wo sind meine Kleinen? Hört ihr Schluchzen und ihr Weinen? Ach, wo sind sie hin? Gott, wo sind sie hin? Was gäbe ich dafür nur her? Könnte ich sie wiedersehen?
Oh, ist das wahr? Warum musste diese Frau so leiden?
Du hast sie ins Lager geschickt.
Ich?
Ja, du. Durch deinen Freund Himmler und seine Helfershelfer.
Aber ihre Kinder?
Sie leben nicht mehr. Sie sind vergast worden.
Oh mein Gott.
Du sagst es. Es ist dein Gott, ein todbringender Gott, der durch dich gewirkt hat.
Für eine Antwort blieb aber keine Zeit, denn plötzlich hörten sie, zuerst noch schwach, das rhythmische Wummern einer Pauke und fetzenartiges Schmettern von Blechinstrumenten. Die beiden Männer beeilten sich, den Wegrand zu erreichen. Eine Staubfahne hinter sich herziehend, näherte sich rasch eine Blaskapelle, deren Musik fast übertönt wurde von dem Marschgesang einer nachfolgenden Kolonne. Es sah so aus, als ob sie jeden zermalmen würde, der sich ihr in den Weg stellte. Braungraue Schemen stampften hastig im Gleichschritt vorbei und brüllten das Lied: Die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen, SA marschiert mit ruhig festem Schritt.
Mensch, da marschieren ja Göring und Himmler. Und da, ist das nicht Goebbels mit seiner Frau?
Ja, das sind auch alles Leute, die nicht mehr weiter wussten und ihr Leben selbst beendet haben, so wie wir.
Bald war kein Gesang mehr zu hören, nur noch staubiger Dunst schwebte über dem Weg. Während der Alte ihnen wehmütig nachschaute, geschah etwas Seltsames. Die immer noch an den Wegrändern stehenden, zerlumpten Menschen trugen plötzlich weiße Kleider, streckten ihre Hände einer Wolke entgegen, die lichtdurchtränkt über ihnen schwebte, und sprachen im Chor:
Nun sich das Herz zu dir erhoben und nur von dir gehalten weiß. Bleib bei uns, Vater, und zum Loben wird unser Klagen. Dir sei Preis.
Was ist das? Wer sind die?
Das sind doch die Menschen vom Wegesrand. Erkennst du sie nicht wieder? Das ist Gottes Volk. Es sind Juden und Nichtjuden. Was du siehst, ist ein Zeichen, dass Gott sich zu ihm bekennt und es nicht alleine lässt.
Und wo ist der Gott dieses Volkes gewesen, als ich es verfolgt habe?
Auch wenn es so aussah, als wenn er es verlassen hätte, glaube mir, Gott hat es nicht vergessen. Er hat es keinen Wimpernschlag aus den Augen verloren. Wie es die Mutter gerade von sich selbst gesungen hat, so sage ich es von Gott. Sein Erinnern an sein Volk hört niemals auf. Schau, wie er es geschmückt hat mit festlichen Gewändern und wie er es sammelt in großer Barmherzigkeit.
Ach, was geht es mich an, was dein Gott mit seinem Judenvolk macht oder auch nicht? Ob sie graue oder weiße Kleider tragen, ist mir egal. Ich sage dir, ein Gott, der sein Volk im Stich lässt, ja, sogar seinem Todeskampf tatenlos zusieht, hat den Namen Gott nicht verdient. Dass er sich nicht gezeigt hat, ist für mich das deutlichste Indiz, dass er gar nicht existiert.
Es ist Gotteslästerung, Gemeinsamkeiten zwischen Gott und dir herzustellen, dass er sein Volk genauso schmählich verlassen hätte wie du. Ist es nicht vielmehr so, dass du den millionenfachen Todeskampf von Völkern willentlich in Gang gesetzt hast, statt ihn zu verhindern? Ist es nicht so, dass du dich der Verantwortung dafür feige entzogen hast durch deinen Tod?
Eine Antwort erwartend betrachtete der Sänger aufmerksam das Gesicht des anderen. Die letzten Worte schienen ein gigantisches Chaos in dem Alten ausgelöst zu haben, das panikartig nach einer Antwort suchte. In seinen Augen loderte grenzenloser Hass auf, doch seine Lippen blieben zusammengepresst.
Vielleicht bist du in deinem Zweifeln und Leugnen Gott näher, als du denkst. Vielleicht sind sie das Samenkorn des Glaubens an ihn.
Merke dir ein für allemal: Ich glaube nur an mich.
Lange gingen sie schweigend nebeneinander her. Wie die Pendel einer Uhr bewegten sich ihre Füße über die unzähligen Sandkörner und Steine des Weges. Obwohl kein Wind zu spüren war, erwachten hier und da staubige Wolken und legten sich bald wieder zur Ruhe. Über ihnen ein stahlblauer Himmel ohne Wolken und, sehr sonderbar, auch ohne Sonne. Aber es war hell wie an einem warmen Sommertag. Eine bedrückende Stille lag über allem, eine ewig wirkende Einsamkeit, in der nicht einmal die Stimme eines Vogels zu hören war. Auf einer Anhöhe hielt der Alte inne. Schwer atmend stützte er sich auf seinen Stock.
Wo gehen wir eigentlich hin? Dieser Weg scheint ja kein Ende zu nehmen. Führt er überhaupt zu einem Ziel?
Sofern du einen Weg betrittst, führt er zu einem Ziel. Entweder hast du es dir selbst gesetzt oder jemand anderes hat es dir vorgegeben. Ist es von jemand anderem bestimmt, kann es sein, dass du es bis zum Schluss nicht einmal kennst. Aber glaube mir, es ist da. Wird nun das Ziel erreicht, ist auch der Weg zu Ende.
Ja, aber wie mag das Ende dieses Weges aussehen, auf dem wir gerade sind?
In seinem Gesicht waren Hoffnung und Angst gleichzeitig zu lesen.
Ich weiß es nicht, denn ich habe das Wegende genauso wenig erreicht wie du.
Der Sänger machte eine kurze Pause und schaute den Uniformierten fragend an.
Sag, wen oder was wünschst du dir denn am Ende dieses Weges?
Davon habe ich keine Vorstellung. Ich weiß nicht. Muss es am Ende immer etwas geben? Was ist denn, wenn der Weg das Ziel ist?
Der Weg als Ziel? Das ist ein dummer Satz. Dann wäre man ja nur noch unterwegs. Man dürfte nirgendwo ankommen und bleiben. Anhalten würde jedes Mal bedeuten, das Ziel ist fort. Ja, um nicht ziellos zu sein, wäre man ständig gezwungen, weiterzuwandern. Ich könnte mir vorstellen, dass der Weg vor uns ein einziger Kreis ist.
Du willst doch wohl jetzt nicht noch behaupten, dass ich hier wie ein Wasserbrunnenesel immer im Kreis rumlaufe? Was sollte das für einen Sinn haben? Kein Mensch würde sich solch einen Weg aussuchen. Das könnte sich höchstens jemand als Strafe für ihn ausdenken. Weißt du, deinem Gott würde ich so etwas zutrauen. Dein Gott, der würde so etwas machen. Sein Judenvolk hat er ja auch jahrelang im Kreis herumlaufen lassen und dann noch in der Wüste.
Der Sänger ließ sich durch die zunehmend gehässig klingende Stimme nicht beirren.
Der diesen Weg angelegt hat, egal ob als Strecke oder Kreis, hat ganz sicher ein Ziel für den Wanderer vor Augen gehabt, wie immer das auch aussehen mag.
Nun, das mag für unzählige Religionen im irdischen Leben dringend nötig sein. Aber in meinem jetzigen Sein brauche ich weder ein Ziel noch einen Gott und erst recht keine Vergebung einer ominösen Schuld durch deinen Jesus.
Seiner Stimme war anzumerken, dass er über die von ihm getroffene Feststellung sehr froh war. Der Sänger klopfte während des Gehens den Staub aus seinem Gewand. Der Alte neben ihm sah verwundert, dass es ein reines Weiß angenommen hatte, wagte aber keine Frage.
Du wirst selbst erkennen, ob du brauchst, was du ablehnst. Mit eigenen Augen wirst du es sehen.
Nach einer Strecke Wegs blieb der Mann in der alten Uniform erneut stehen, schob seine Schirmmütze ins Genick, holte mit der zitternden Linken ein Taschentuch heraus und wischte sich langsam und umständlich die Schweißtropfen von der Stirn. Heiß war es, die Luft flimmerte, Staubwirbel drehten sich im Spiel. In weiter Ferne wogten beiderseits des Weges dunkle Felder.
Was ist das? Kannst du etwas erkennen? Ich sehe nicht mehr so gut.
Keine Antwort. Nur Stille. Schreckliche Stille. Er wandte sich ruckartig um. Der Sänger. Wo war der Sänger? Entsetzt starrte der Alte in das Niemandsland hinter ihm, hinkte hilflos ein paar Schritte zurück, drehte sich am Stock mal hierhin, mal dorthin, blieb stehen, blickte angestrengt in die Ferne, rief den Namen des anderen, schrie. Keine Antwort, nur Einsamkeit. Allein. Als der Alte seinen Weg fortsetzen wollte, entdeckte er ihn plötzlich, den Schatten vor ihm, seinen eigenen Schatten, tiefschwarz, verzerrt, unheimlich lang. Er begann bei seinen Füßen und reichte bis zum Horizont, bis zu den dunklen, wogenden Feldern hin, die keine Ährenfelder waren.